miteinander. Freut mich sehr, dass ich bei euch sein darf. Ich habe Jürg Kassow gebeten, dass er den Text zu der heutigen Predigt vorliest. Das ist mir eine große Hilfe. Es geht um das 2. Samuel-Buch, Kapitel 12, 1 bis 14. Wer die Bibel hat, der kann mitlesen.
Zweiter Samuel, Kapitel 12, 1 bis 14. Und der Herr sandte Nathan zu David. Als dieser zu ihm kam, sprach er zu ihm: Es waren zwei Männer in einer Stadt, der eine reich, der andere arm. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder, der Arme aber hatte nichts als ein einziges Lämmlein, das er gekauft hatte, und ernährte es so, dass es bei ihm und mit seinen Kindern aufwuchs. Es aß von seinem Brot und trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß und erhielt es wie eine Tochter. Als aber ein Reisender zu dem reichen Mann kam, da reute es ihn, von seinen eigenen Schafen und von seinen eigenen Rindern eins zu nehmen, um dem Wanderer, der zu ihm gekommen war, etwas zuzubereiten. Da nahm er das Lamm des armen Mannes und bereitete es dem Mann zu, der zu ihm gekommen war. Da entbrannte der Zorn Davids sehr gegen den Mann, und er sprach zu Nathan: So wahr der Herr lebt, der Mann, der dies getan hat, ist ein Kind des Todes. Dazu soll er das Lamm vielfältig bezahlen, weil er dies getan und kein Erbarmen geübt hat. Da sprach Nathan zu David: Du bist der Mann. So spricht der Herr, der Gott Israels: Ich habe dich zum König über Israel gesalbt, und ich habe dich aus der Hand Sauls errettet. Ja, ich habe dir das Haus deines Herrn gegeben, dazu die Frauen deines Herrn in deinen Schoß, und habe dir das Haus Israel und Juda gegeben, und es wäre das zu wenig, so hätte ich noch dies und das hinzugefügt. Warum hast du denn das Wort des Herrn verachtet, indem du tatest, was vor seinen Augen böse ist? Uria, den Hethiter, hast du mit dem Schwert erschlagen, und seine Frau hast du dir zur Frau genommen, ihn aber hast du durch das Schwert der Ammoniter umgebracht. Nun soll auch von deinem Haus das Schwert nicht weichen, ewiglich, weil du mich verachtet und die Frau Urias des Hethiters genommen hast, dass sie deine Frau sei. So spricht der Herr: Siehe, ich will aus deinem eigenen Haus Unglück über dich erwecken, und ich will deine Frauen vor deinen Augen nehmen und sie deinem Nächsten geben, dass er am helllichten Tag bei deinen Frauen liegt. Denn du hast es heimlich getan, ich aber will diese Sache vor ganz Israel und am helllichten Tag tun. Da sprach David zu Nathan: Ich habe gegen den Herrn gesündigt. Nathan sprach zu David: So hat auch der Herr deine Sünden hinweggenommen, du sollst nicht sterben. Doch weil du den Feinden des Herrn durch diese Sache Anlass zur Lästerung gegeben hast, so wird auch der Sohn, der dir geboren wurde, gewisslich sterben.
Also, ihr habt es gehört, wir wollen uns heute mit David beschäftigen. Und zweites Buch Samuel, das ist das Buch, wo David König ist, ein Mann mit Macht. Er ist nicht nur irgendeiner König, er ist ein gläubiger König, tiefgläubig. Der Mann hat Lieder geschrieben, also Psalmen, wo ich über seine Beziehung zu Gott nur staunen kann. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Aber in diesem Moment bleibt er nicht so, wie es Gott gefällt. Kapitel 11 beschreibt eine ganz traurige Geschichte. Das ist so ein furchtbares Kapitel, was David getan hat. Und das Kapitel beginnt ganz komisch. Alle Männer sind im Krieg, aber David ist zu Hause. Er ruht sich aus, macht Ferien, und wir lesen dort wörtlich, dass er am Abend vom Bett aufgestanden ist. Sollte er mit seinen Soldaten im Feld sein, aber ist zu Hause und faulenzt. Ja, wenn sie gewinnen, Dann kommt er, um wieder ein Metall zu bekommen oder ein Stern oder ich weiß nicht, wie das damals war. Aber jedenfalls die Ehre für den Sieg, das wird er sich nicht entgehen lassen. Und nicht nur, dass er faulenzt, er beginnt Ehebruch mit Bathseba. Wir könnten hier viele Vermutungen anstellen. Der Vater von Bathseba war ein bewährter und beliebter Mitkämpfer von David. Möglich, dass David und Bathseba sich schon vorher gekannt haben. Ihr Großvater war wahrscheinlich der weise Ratgeber Achitophel, der sich später auf die Seite von mir der Name ausgefallen, der Sohn von David, der den Aufstand gemacht hat. Ja, Absalom, Entschuldigung. Plötzlich verliere ich die Namen. Nicht nur von euch, aber auch von der Bibel. Das ist traurig. Also, man konnte über vieles spekulieren. Auch darüber, wieso diese Bathseba dort gebadet und sich gezeigt hat, wo sie wissen musste, dass David sie sehen kann. Wollte sie ihn vielleicht verführen? Aber die Schrift sagt nichts darüber und so wollen wir auch nicht spekulieren. Wichtig ist, David hat sich nicht verliebt in Bathseba oder desgleichen. Der Ehebruch geschieht aus der Position seiner Macht. Er sieht einen schönen Körper, wird begierig und sendet seine Diener, um die Frau einfach zu holen. Ich frage mich, hat sie überhaupt absagen können? Er war der König und einen mächtigen Mann etwas abzusagen, das ist überhaupt nicht leicht. David hat mit ihr nur einmal geschlafen, aber die Frau wurde schwanger. David hat versucht, das zu vertuschen. Das ist so eine peinliche Geschichte. Er benimmt sich unmöglich und die Leute wissen das. Es hat nicht geklappt und David entscheidet sich schlussendlich, den Ehemann umzubringen. Liebe Geschwister, das ist eine Regel, wo man versucht, eine Sünde zu verdecken, dann geschehen meistens weitere Sünden und vielleicht schlimmere Sünden. Das ist wie eine Spirale, die immer tiefer nach unten geht. Hier geht es bis zum Mord. David braucht natürlich nicht irgendwie in der Dunkelheit mit dem Dolch zu kriechen. Er muss auch nicht Gift in den Kaffee streuen. Er ist König. Er hat Macht. Es reicht ein Brief an den Heereskommandanten und die Sache ist erledigt. Es soll so aussehen, dass der Ehemann von Bathseba im Krieg gefallen ist. Tretet von ihm in der Schlacht zurück. Er wird getötet und die Sache ist erledigt. Der Mann ist einfach ehrenvoll im Krieg gefallen. Fertig. Und dann beruhigt David den Kommandanten und auch sich selbst. Er schreibt ihm: Lass die Sache nicht böse sein in deinen Augen. Das Schwert tötet bald diesen, bald jenen. Mit anderen Worten, solche Sachen passieren halt. Das ist Schicksal und das soll uns überhaupt nicht belasten. Ein Füßelier mehr oder weniger, spielt doch keine Rolle, lassen wir das sein. Als ob David über Gut und Böse stünde. Das betrifft mich nicht. Ein moralischer Zynismus eines mächtigen Macht kann korrumpieren. Und das muss nicht eine große Macht sein. Es reicht nur ein wenig. Und schon benehme ich mich irgendwie komisch. Aber David war nicht nur ein Mächtiger. Er war auch ein Gläubiger. Liebe Geschwister, auch ein tiefgläubiger Mensch kann blind zu seinem Verhalten sein. Ein Gläubiger tut etwas Böses und benimmt sich so, als ob nichts geschehen wäre. Ich habe einen Mann gekannt, gläubig. Er hat eine Prostituierte besucht, mehrmals. Und dann kam der Sonntag, Schale, Krawatte, Lächeln aufgesetzt, ein Christ. Dazu noch ein bisschen geheiligtes Geschwätz. Und die Sache wurde zugedeckt, hat er gemeint. Nun, in diesem Abschnitt, den wir heute gehört haben, ist David nicht mehr so. Plötzlich besitzt er eine scharfe moralische Erkenntnis. Er kann ganz scharf zwischen Gut und Böse unterscheiden. Und nicht nur, dass er unterscheiden kann. Das Böse macht ihn verrückt. Sein Zorn entbrennt dagegen. Diese Tat beleidigt seinen Sinn für Gerechtigkeit. Nathan erzählt ihm eine Geschichte. Das ist so eine Geschichte, wie wir bei verschiedenen Schulungen gehabt haben. So eine Fallgeschichte. Und es geht um einen reichen Bauer, der einen Armen bestohlen hat. Es war ihm leid, für seinen Gast etwas, eines seiner Schafe zu grillieren. Und so hat er das einzige Schaf eines Armen gestohlen und seinem Gast vorgelegt. Und David wird verrückt. Das ist unerhört. So etwas tut man nicht. Und sofort beginnt er als Richter zu funktionieren. Er war der oberste Richter des Landes und spricht sofort das Urteil. Der Mann ist ein Kind des Todes und muss das Schaf sogar viermal ersetzen. Er spricht als Richter. Er tritt für den Schwachen ein. Das ist wieder der gute alte David. So haben wir ihn gekannt. Im Kapitel 8 heißt es, David verschaffte seinem ganzen Volk Recht und Gerechtigkeit. Liebe Geschwister, was ist mit ihm passiert? Zwischen Kapitel 11 und 12. Ich frage jetzt die Bibelkenner, was ist mit David passiert? Was hat er erlebt, dass diese tiefe Veränderung geschah? Wisst ihr das? Ihr schweigt, und das ist richtig. Nichts ist geschehen. Er hat überhaupt nichts erlebt. Nur die Blickrichtung ist anders. Vorher ging es um ihn selbst, um sein eigenes Verhalten. Er hat Gaunereien gemacht. Also das werden wir nicht untersuchen. Halte das nicht für gut oder böses. Es ist einfach Schicksal. Aber wenn es um einen anderen geht, dann sieht er ganz klar, das ist richtig und das ist nicht richtig und es muss bestraft werden. Zweierlei Maßstab. Über die eigenen schlechten Taten fühlt er sich erhoben. Aber die schlechten Taten eines anderen, Urteil. Und zwar ganz streng. Die eigenen Gaunereien kann er erklären, entschuldigen. Das kann passieren, wir sind alle nur Menschen, alles ist relativ. Aber die bösen Taten eines anderen, das macht ihn verrückt. Liebe Geschwister, das kann auch uns passieren. Wir werden zornig. Der oder die hätte aber verdient. So was tut man doch nicht. Man hat mir, eine junge Frau hat mir am Kreisel so eng vor mir, plötzlich vor mich geschossen. Da war ich schon ein bisschen verrückt. Aber dass ich vor ein paar Tagen einem Deutschen nicht Vortritt gegeben habe oder sehr wenig, da habe ich gedacht, ja, der hat so ein schönes Auto, der hat sicher gute Bremsen, nicht wahr? Versteht ihr? Das, was der andere macht, macht mich verrückt. Aber was ich tue, das kann ich entschuldigen. Da bin ich sehr tolerant. Der Jesus hat eine Geschichte erzählt, wenn du einen anderen betrachtest, dann siehst du, dass er in seinen Augen ein kleines Splitter hat, einen kleinen Splitter. Und du möchtest ihm helfen, du möchtest ihm das aus den Augen ausziehen. Aber du merkst nicht, dass du im eigenen Augen sogar einen Balken hast. Etwas viel Schlimmeres. So ist das. Bei dem anderen, da können wir Kleinigkeiten sehen. Aber wenn es um mich geht, dann bin ich irgendwie blind. Ich merke das nicht. Wir sind Experten über die Moral der anderen. Wir sind die Kinder oder die Jugendlichen. Wie unmöglich sie sich behalten. Ich habe ihnen das schon tausendmal gesagt und das hilft nichts. Und die Kinder, die sehen wieder die Fehler ihrer Eltern messerscharf. Und ganz richtig. Ein Ehemann sieht die Fehler seiner Frau, aber die eigenen, die nimmt er irgendwie nicht zur Kenntnis oder kann sie entschuldigen und die Frau wieder umgekehrt. Sie sieht, was der Mann falsch macht. Für die eigenen Sachen ist sie blind. Oder wir sehen die Ungläubigen und sind so leicht. Sie sind nicht gläubig, also sie sind verloren, sie leben ohne Gott. Und wenn ich gottlos sage, dann ist das irgendwie schon moralisch gefärbt. Aber dass der Mensch eine schöne Ehe hat und gute Kinder, dass er hilfsbereit ist und freundlich, das übersehe ich. Und umgekehrt, die Ungläubigen, die wissen ganz genau, wie wir als Gläubige uns verhalten sollen. Sie wissen, wie wir sein sollen. Wir können also einen guten Sinn für die Taten der anderen haben. Das können wir perfekt unterscheiden. Aber die Unterscheidung über die eigenen Taten, die muss nicht unbedingt so gut funktionieren. Wie schon gesagt, wir sind Experten über die Moral der anderen. Wie David, er hört eine Geschichte und wird sofort verrückt. Das ist eine Gaunerei, das kann man nicht akzeptieren. Dass er viel Schlimmeres gemacht hat, ja, das ist nicht so schlimm, solche Sachen passieren halt. Wir sind alle nur Menschen. Nun, was Nathan erzählt hat, das war keine gewöhnliche Geschichte. Das war eine prophetische Geschichte. Weil Nathan wurde zu David von Gott geschickt. Und die prophetischen Geschichten, die sind wahrhaftig und in ihnen liegt Macht. Das ist die Prophetie, das Wort Gottes in deiner speziellen Situation. Und das Wort Gottes kann die dunklen Seiten deiner Seele beleuchten, Sachen plötzlich auf die Oberfläche bringen. Auch das, was wir gut verdeckt und versteckt haben. Die Geschichte von Nathan, die hat zwei Schichten. Auf der Oberfläche wird über einen reichen Bauer erzählt, der einem Armen sein einziges Schaf gestohlen hat. Aber die zweite Ebene, die redet über David. Nun, David weiß es noch nicht. Er hört, die erste Ebene, die macht ihn verrückt. Er verbindet sich innerlich mit der Geschichte und spricht das Urteil. Und jetzt kommt die Enthüllung. Du bist der Mann. David, wir sprechen hier über dich. Es geht nicht um einen Farmen irgendwo. Es geht um dich, die Geschichte. Über eine menschliche Härte. Über ein zynisches Handeln. Über eine unermessliche Ungerechtigkeit. Was bist du? Das ist eine Geschichte über dich. David hat zwar gesagt, lass die Sache nicht böse sein vor deinen Augen. Das heißt, wir decken das zu. Aber etwas ist ihm entgangen. Das Kapitel 11 endet ganz klar. Aber die Sache, die David verübt hat, war böse in den Augen des Herrn. In den Augen des Herrn. Und jetzt ist das ganz egal, ob das gut vertuscht wurde, ob man das beweisen kann, ob es Zeugen gibt, das spielt keine Rolle. Es war böse in den Augen des Herrn. Der Herr hat es gesehen. Wie ist das jetzt mit mir? Kann sein, dass in meinem Leben etwas nicht stimmt. Vielleicht habe ich etwas gesagt, etwas getan. Vielleicht geht es um eine Beziehung zu jemandem. Aber ich sehe das nicht. Vielleicht möchte ich mich sogar richtig sehen. Aber es kann sein, dass Gott mich anders sieht, als ich mich selbst sehe. Wie soll ich die Wahrheit erfahren? Wo ist die richtige Wertung meines Lebens? Es gibt zwei Möglichkeiten. Erstens die prophetische Rede und zweitens das Echo von Menschen. Also die Propheten. Nun, wo finde ich meinen Propheten? Dass ein Nathan zu mir kommt und mir etwas sagt. Wie hier, die Bibel, das ist ein prophetisches Buch. Dort liegt die Macht und die Wahrheit. Aber es kann schwierig sein, das gebe ich zu. Bis ich mich dort finde, liebe Geschwister, bis ich mich dort finde. Wenn du findest, musst du suchen. Und das kann lange dauern, das braucht Fleiß und Geduld und Gebet. Und du musst dich finden. Wissen Sie, manchmal lese ich etwas in der Bibel und denke ich, ja, das ist, ich hoffe, niemand heißt Franz hier, oder? Das ist der Franz. Der ist so treffend beschrieben, als ob Paulus mit ihm gestern Abend gegessen habe. So treffend beschrieben. Und ich frage mich, hat der Franz diese Stelle eigentlich schon gelesen? Liebe Geschwister, so nicht. Da werden wir wieder Experten über die anderen. Das hilft mir nicht. Ich muss in der Bibel mich suchen und beten, dass der Heilige Geist meine Augen öffnet und dass ich begreife, was die Bibel über mich sagt. Dann hat die Bibel eine prophetische Kraft. Und dann kann sie mein Leben beleuchten. Dann kann ich erfahren, wie Gott mich sieht. Also für sich selbst lesen und um die Leitung des Heiligen Geistes bitten. Und das Zweite, es ist wichtig, zuhören, was die Menschen um mich herum so sagen. Was meinen sie über mich? Wie sehen sie mich? Natürlich muss das nicht stimmen. Also ich möchte warnen, man muss nicht alles wörtlich nehmen, was die Leute erzählen. Aber sie können doch etwas Wichtiges sagen. Du bist der Mann, fasse dich zusammen, ändere dich. Das ist die Aufgabe eines Bruders, einer Schwester, eines Freundes. Ich habe einen Freund, er ist nicht gläubig. Aber als wir miteinander in der Fabrik gearbeitet haben, dann hat er mir gezeigt, dass ich mit meinem Chef ganz dumm umgehe. Und das hat mir wehgetan. Aber ich habe es begriffen und ich habe gewusst, er hat mich gern. Ich habe es angenommen und das hat mir geholfen, mindestens hoffe ich es. Das ist ein guter Freund. Das ist nicht nur einer, mit dem ich essen gehe und er zahlt. Das ist ein Mann, der mir Wahrheit sagt, weil er mich gerne hat. Also ich muss nicht alles glauben, was Menschen sagen, aber trotzdem hören, das mit der Bibel vergleichen. Es kann helfen. Und noch eine Sache, die helfen kann. Etwas ärgert mich. Es steht hier, David wurde zornig. Was hat ihn verrückt gemacht? Das, was er selber getan hat. Wissen Sie, das kann eine gute Hilfe sein. Ärgert mich etwas an den anderen Menschen? Vielleicht mache ich etwas Ähnliches, aber bin mir dessen nicht bewusst. Ich sage ein Beispiel von mir. Ich stehe nicht gerne Schlange. Also das habe ich überhaupt nicht gern. Und so am Skilift, oder? Da muss ich mich wirklich überwinden, dass ich nicht überhole. Und das ist manchmal, wäre überhaupt nicht schlecht, nicht? Man so ein bisschen, und man ist schon zwei, drei Leute vorwärts gekommen. Ich muss mir wirklich überwinden, dass ich das nicht tue. Aber wisst ihr, was mich ärgert? Wenn jemand überholt. Also wichtig zu wissen, was mich an den anderen ärgert, kann sein, dass ich dasselbe tue. Das ist gerade meine Gefahr ist. Gehen wir weiter. Die Geschichte gipfelt mit der Aussage von Nathan, du bist der Mann. Das ist der Gipfel dieser Geschichte, aber sie endet hier nicht. Es kommt das Urteil und zwar mit der größtmöglichen Autorität. Damals gab es bei der Urteilssprechung eine übliche Formulierung, so spricht der König. Und dann war die Sache entschieden und beschlossen. Es gab keine Berufungen, keine Anfechtungen vom Urteil. So spricht der König. Fertig. Hier wird nicht im Namen des Königs gesprochen. Das geht nicht, weil der König das Problem ist. Das Urteil soll über ihn gesprochen werden. Nathan gebraucht diese Formel, aber ein bisschen anders. Er sagt, so spricht der Herr, der Gott Israels. Und dann kommt ein klares Urteil über David. Wenn ich das zusammenfassen sollte, was du getan hast, ähnliche Sachen werden dich treffen. David hat schwere Verbrechen getan. Ehebruch mit einer verheirateten Frau und Mord. Für beides gab es damals die Todesstrafe. Er hat das verdeckt. Aber jetzt steht er plötzlich vor dem Gericht Gottes. So spricht der Herr: Du verdienst zweimal den Tod. Wie wird David jetzt reagieren? Wird er weiter erklären, wir sind alle schwache Menschen und die Frau, die war auch nicht ganz ohne Schuld? Nein. David hört auf zu lügen und gibt zu: Ich habe gegen den Herrn gesündigt. Er nimmt das Urteil an, er anerkennt seine Schuld. Und liebe Gemeinde, das bedeutet ein Wunder. Er meldet sich wieder zu Gott. Ab jetzt gibt es keinen Spalt mehr zwischen seinem Glauben und seinem Leben. Bin schuldig. Und jetzt kommt das zusammen. Jawohl, das habe ich getan. Es war ein Verbrechen. Ich bin schuldig und ich nehme die Strafe an. Wie wird Gott jetzt antworten? Nathan antwortet sofort im nächsten Satz. So hat auch der Herr deine Sünde hinweggenommen. Du sollst nicht sterben. Vergebung. Wenn das ein Ungläubiger liest, der wird sicher sagen: Moment mal, das ist doch nicht möglich. Er stiehlt eine Ehefrau, bringt ihren Ehemann um und jetzt so ein Sätzlein, also nur drei Worte: Ich habe gesündigt, das soll alles wenden, Gott vergibt, löscht alles und man geht weiter. Soll das so einfach sein? Ein kurzer Satz und alles soll erledigt sein? Das darf noch nicht sein. Das ist nicht gerecht. Wie ist das? Es ist wirklich so. Die Vergebung ist für jeden und für jede Sünde. Auch die grobsten Sünden können vergeben werden. Die Vergebung ist wirklich für jeden und sie ist gratis und hat eine sofortige Wirkung. Sofort. Für die ungläubigen Menschen, die das Christentum von außen betrachten, ist das tatsächlich eine ungerechte Religion. Und sie stören sich daran. Man verübt eine Gaunerei und es soll ein Satz reichen und alles wird vergeben. Das ist doch nicht gerecht. Aber es ist so. Wir leben aus der Gnade, nicht aus den Werken. Man muss sich das nicht irgendwie abverdienen. Die Vergebung. Die Gnade ist riesengroß. Das Evangelium ist auch für Diebe und Mörder, für alle. Es reicht wirklich nur ein Satz. Natürlich war das bei David nicht nur der Satz. Er hat das Urteil über sich anerkannt. Ich bin schuldig. Ich verdiene es, bestraft zu werden. Das ist Buße. Und wir wissen aus den Psalmen, dass es nicht leicht war. Wissen Sie, wenn ich sage, es reicht ein Satz, das ist nicht möglich, dann ist es nicht möglich, dass man so sagt: Gott, sorry, ja, tut mir leid, ich habe Mist gebaut. So nicht. So leicht geht das nicht. Buße bedeutet, dass wir das Urteil über uns annehmen. Und das ist immer ein Todesurteil. Immer. Auch bei Sünden, wo wir meinen, das ist nicht der Rede wert. Immer ein Todesurteil. Der Lohn der Sünde ist der Tod. David hat circa 1000 Jahre vor Christus gelebt und er hat noch nicht gewusst, was Jesus tun wird. Aber wir wissen das. Der Sohn Gottes ist Mensch geworden. Gott hat unter uns als Mensch gelebt, in einem menschlichen Körper. Und er hat sich mit unseren Sünden identifiziert. Er hat die Verantwortung für meine und deine Sünden angenommen. Er hat gesagt: Das habe ich getan. Das ist meine Schuld. Ich übernehme die Strafe, die Todesstrafe. Und liebe Geschwister, er war Gott, der ewige Gott. Gott, der gesagt hat: Ich bin, der ich bin. Ich werde sein, der ich sein werde. Das ist sein Name. Sein Name heißt der Ewige. Jesus hat gesagt: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Er ist das Leben, die Quelle des Lebens, der Ursprung von allem Leben. Er ist das Leben selbst. Und er ist gestorben. Und sein Leben hat viel mehr Gewicht als das Leben von allen Menschen in allen Generationen zusammen. Darum kann er uns mit seinem Tod alle erlösen, alle Menschen. Vor kurzem musste ich einer Gemeinde das Abendmahl austeilen und als ich das Brot gebrochen habe, dann kam mir der Gedanke, wer hat eigentlich mehr gelitten? Der Sohn am Kreuz oder der Vater im Himmel, der zugeschaut hat, wie der Sohn leidet? Sieh, das war so schrecklich, das Leiden Gottes. Gott stirbt. Der Ewige stirbt. Stirbt wegen meiner Sünde, stirbt meinen Tod. Und wer das glaubt, der hat wirklich Vergebung. Wirklich, sofort. Du bist, wenn du sagst, ich glaube, dass Jesus für mich gestorben ist, dann bist du gerecht. In diesem Moment bist du vor Gott gerecht. Alles ist gelöscht. Natürlich bedeutet das eine Lebensveränderung. Der Herr hat für mich sein Leben gegeben, also ich will ihm aus Dankbarkeit und Liebe mein Leben auch geben. Mein alter Lebensstil war falsch. Ich hasse, wie ich gelebt habe. Ich will gewisse Sachen beerdigen. Ich will sie nie mehr tun. Also es ist nicht nur ein leichter Satz, sondern ich verlasse etwas, verändere mich radikal. Etwas kommt ins Grab. Ich will nicht mehr so leben. Das geschieht am Anfang des Glaubens, aber auch später immer wieder. Und zum Schluss in dieser Geschichte ist noch eine Sache, die sehr schwierig ist. Wissen Sie, das ist schön und gut. Gott hat David vergeben, hat ihn wieder angenommen. David hat wieder als ein gläubiger Mann leben können, musste nicht mehr heucheln. Aber Gott hat die Strafen nicht widerrufen. David wird die Folgen seiner Sünde tragen. Und das war so. Seit diesem Moment war die Familiengeschichte von David eine einzige Katastrophe. Diese Sachen sind über ihn und über seine Familie gekommen. Wie schon gesagt, David hat den Herrn Jesus nicht gekannt. Wir wissen, dass Jesus unsere Sünden angenommen hat, die Strafe an unsere Stelle getragen hat. Darum haben wir Vergebung, wir stehen unter der Gnade. Das Urteil wurde ausgeführt. Darum kann uns wirklich vergeben werden. Aber es ist die Frage, nimmt Jesus auch die Folgen unserer Sünden an sich? Vergibt er auch die Folgen? Was meint ihr? Er kann das tun. Wir dürfen dafür sogar beten. Herr Jesus, vergib mir die Sünde und beseitige die Folgen. Ich kann dafür beten, darf dafür beten. Er kann sie beseitigen, aber muss nicht. Das wird nirgendwo versprochen. Ich kann damit nicht rechnen. Es ist eine Gabe, die gegeben werden kann. Aber es ist auch möglich, dass wir die Vergebung zwar bekommen, aber die Folgen lebenslang tragen müssen. Aber wir dürfen auf jeden Fall neu anfangen. Und Jesus geht mit uns. Und wo wir die Folgen tragen müssen, dann gibt er die Kraft, dass wir das schaffen. Er will mit uns sein.